Ja, auch ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können und wünsche Ihnen und euch einen schönen und gesegneten Tag und auch, dass jeder von uns auch was mit von diesem Gottesdienst mit nach Hause nehmen kann, was ihn durch diese Woche trägt. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Thomas Berg. Ich will dir folgen, Herr, so haben wir eben gesungen. Und singen lässt sich das ja recht leicht. Aber tun wir es denn auch wirklich? Und wie oft sagen wir Dinge, versprechen etwas oder nehmen uns etwas fest vor? Und wie oft bleibt es dann bei dem Vorsatz? Was ist mit unserer Erklärung, ich will dir folgen, Herr? Meinen wir das auch so? Ist uns wirklich bewusst, was wir da gesungen und uns vorgenommen haben? Nachfolge, Jesus nachfolgen, das ist ja ein ganz zentrales, ganz wichtiges Thema für jeden, der es mit seinem Christsein ernst meint. Und es nicht nur so mit einigen Garnituren christlicher Tradition zu besonderen Anlässen bewenden lassen will. Nachfolge, das gibt es ja auch in anderen Lebensbereichen. Feldherren wollen ihre Soldaten motivieren, ihnen in die Schlacht zu folgen und machen ihnen dabei schöne Versprechungen. Der römische Feldherr Cato hat seinen Söldnern Feigen aus Afrika versprochen. Das zog wohl damals noch. Und Caesar hat seinen Soldaten, wir kennen die Geschichten von Asterix und Obelix, die Reichtümer Galliens vor Augen gemalt. Sie hatten Erfolg damit und die Söldner haben sich darauf eingelassen und sind gefolgt. Und was hat Jesus seinen Nachfolgern anzubieten? Er sagt im Matthäusevangelium, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das klingt nicht sehr einladend, oder? Eine ziemliche Zumutung. Heute wie damals vor 2000 Jahren. Und ist das so mit der Nachfolge nicht auch ziemlich weltfremd? Lässt sich das, wozu Jesus Menschen aufruft, auch überhaupt in die Zeit heute umsetzen? Ist das mit der Nachfolge für einen, sagen wir mal, normalen Christen nicht ein wenig überspannt und wirklichkeitsfremd? Die Beispiele, die uns immer wieder begegnen, wenn es um das Thema Nachfolge geht, ihnen haftet ja auch immer das Besondere und Außergewöhnliche an. Das sind andere Typen als ich und vielleicht du oder sie. Diese anderen Typen konnten das tatsächlich tun, Jesus nachfolgen. Mutter Teresa hat ihre Heimat verlassen und ihr Leben mit den Ärmsten der Armen in Kalkutta geteilt. Franz von Assisi, er hat mit seiner wohlhabenden italienischen Adelsfamilie gebrochen und ist bettelarm mit seinen Freunden umhergezogen, hat von Gottes Liebe gepredigt und wollte ein Leben allein in der Abhängigkeit von Gott führen. Oder Martin Luther, er hat erkannt, dass es allein Gottes Gnade ist, die Menschen vor Gott bestehen lässt und nicht die guten Werke, die jemand tut. Und dafür, dass er das gesagt hat und weitergegeben hat, hat ihn seine Kirche ausgeschlossen und der Kaiser hat ihn für vogelfrei erklärt. Das heißt, jeder, der ihm begegnete, konnte und sollte ihn umbringen. Und dann Dietrich Bonhoeffer, den Kampf gegen den Unrechtsstaat des Nationalsozialismus, den er, wie viele andere, von seinem Glauben angespornt geführt hat, haben er und viele mit ihm, die ebenso gehandelt haben, mit dem Leben bezahlt. Andere Typen als wir. Anhand von drei kurzen Begegnungen die Menschen mit Jesus gehabt haben, möchte ich mit Ihnen und mit euch über das Thema Nachfolge nachdenken und sehen, was Nachfolge für uns bedeuten kann, deren Leben sich nun vielleicht nicht mit dem der eben angesprochenen schillernden Gestalten der Christenheit messen kann. Drei Menschen im Gespräch mit Jesus. Drei Menschen, drei Männer, das soll die Frauen unter uns vielleicht einmal heute nicht so stören, es könnten vielleicht auch ebenso gut Frauen sein. Drei Männer, mit denen Jesus über das Thema Nachfolge spricht. Wir lesen im Lukas-Evangelium im 9. Kapitel die Verse 57 bis 62. Margit hatte vorhin schon die Losungen einmal angesprochen. Die vorgeschlagenen Bibeltexte lesen, denen wird dieser Text morgen begegnen. Und während sie auf dem Wege dahin gingen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch immer gehst. Jesus aber sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Sohn des Menschen aber hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Erlaube mir, dass ich zuerst weggehe, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Überlass den Toten, ihre Toten zu begraben, du aber gehe hin und verkündige das Königreich Gottes. Er sprach aber noch ein anderer: Ich will dir folgen, Herr. Zuerst aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen in meinem Hause. Jesus aber sprach zu ihm: Keiner, der da die Hand anlegt an einen Pflug und zurückblickt, ist für das Königreich Gottes geeignet. Jesu Worte an die drei Männer, sie scheinen mir eine ziemliche Zumutung. Die drei Männer sind doch nun wirklich guten Willens. Und dann muss ihnen Jesus noch solche Steine in den Weg legen. Hätte er dann nicht etwas einfühlsamer und entgegenkommender sein können? Ist Nachfolge nur etwas für Leute, die sonst nichts mehr zu verlieren haben, für Phantasten und Naive? Und noch etwas sollten wir bedenken und berücksichtigen, wenn wir über diesen Text nachdenken. Jesus hat einen schweren Weg vor sich, als er den drei Männern begegnete. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, als er mit diesen drei Männern sprach. Auf dem Weg, der für ihn am Kreuz von Golgatha sein vorläufiges Ende fand. Und wenn es um Nachfolge geht, dann heißt das für diese drei Männer, mit denen Jesus gesprochen hat, konkret diesen Weg mit Jesus zu gehen. Die erste Begegnung. Der erste Mann spricht Jesus von sich aus an. Er war vielleicht begeistert von den Predigten, die Jesus auf seinem Weg gehalten hat. Und diesem Wanderprediger will er nachfolgen. Da sollte sich Jesus ja wohl freuen, wenn sich einer ihm anschließen will. Aber was sagt Jesus da? Die Füchse haben Höhlen und die Vögel Nester, der Sohn des Menschen aber nicht, wo er das Haupt hinlege. Mehr eine Aus- als eine Einladung. Was Jesus wohl sagen will: Du scheinst nicht recht zu wissen, worauf du dich einlässt. So leicht, wie du dir das mit der Nachfolge vorstellst, ist das nicht, wenn sich mir jemand anschließt. Und am Anfang steht im Übrigen nicht die Entscheidung eines Menschen, Jesus nachzufolgen, sondern der Ruf, die Berufung durch mich, durch Jesus. Wer sich mir anschließt, so wird Jesus sagen, muss auf manche Annehmlichkeit verzichten. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel Nester. Sie wissen, wo sie zu Hause sind. Ihr Zuhause gibt ihnen Sicherheit und Geborgenheit. Sie haben eine Heimat. Wer mit mir unterwegs ist, so sagt Jesus, der wird am Morgen nicht wissen, wo er am Abend sein müdes Haupt hinlegen wird. Er wird bereit sein müssen, auf das kuschelige, gemütliche Zuhause zu verzichten. Er wird Sicherheiten des Lebens aufgeben müssen. Wie der Apostel Paulus später in einem Brief schreiben wird, seine Heimat wird im Himmel sein. Aber kann das alles sein? Ist das nicht eher eine billige Vertröstung aufs Jenseits, wenn einer seinen Nachfolgern sonst nicht viel zu bieten hat? Wie auch immer, Jesus nachzufolgen hat seinen Preis. Die Kosten einer solchen Entscheidung wollen überschlagen sein. Das macht Jesus deutlich. Ob der Fragende Jesus nachfolgt, das erfahren wir leider nicht. Die zweite Begegnung. Den Nächsten spricht Jesus von sich aus an und fordert ihn sehr direkt auf: Folge mir nach. Der, den Jesus gerufen und berufen hat, scheint ja grundsätzlich bereit zu sein, Jesus zu folgen. Er möchte aber erst noch anderes Wichtiges erledigen. Sein Vater ist gestorben und ihn möchte der Berufene noch begraben. Die Eltern zu begraben, das ist für einen Juden eine sehr vornehme Pflicht. Sie hängt mit der Erfüllung des vierten Gebotes, seine Eltern zu ehren, zusammen. Jesus setzt sich mit seiner Forderung an den Mann über die religiösen Gesetze und Konventionen hinweg. Er mutet dem Berufenen einiges zu. Die Aufforderung zur Verletzung einer religiösen Pflicht, sie war für einen frommen Juden Gott gegenüber schon eine ziemliche Zumutung. Das ist das eine. Und dann ist da auch noch das andere. Was werden die Leute über ihn denken und über ihn reden, wenn er seinen Vater nicht begräbt und stattdessen diesen zweifelhaften Wanderprediger hinterherläuft? Wenn Jesus ruft, gibt es keinen Aufschub. Das macht Jesus deutlich. Ich kann nicht sagen, ja, ich will dir nachfolgen, aber erst muss ich noch dies oder das erledigen. Das ist mir gerade noch wichtiger. Vielleicht spürt Jesus auch, dass der, den er da gerufen hat, immer neue Einwände vorbringen wird. Ist der Mann, den Jesus da gerufen hat, wirklich bereit, Jesus nachzufolgen? Oder wird er immer wieder gute Gründe vorbringen, um Jesus zu vertrösten, weil er ihm eben nur eigentlich nachfolgen will, aber in Wirklichkeit anderes ihm eben doch wichtiger ist? So viel wird deutlich. Wenn Jesus ruft, dann gibt es nichts, was eine aufschiebende Wirkung hat. Nichts, was sich in dem Moment dazwischenstellen darf und wichtiger ist, und sei es auch noch so fromm und ehrenwert. Jesus nachzufolgen, das heißt dann vielleicht auch, manchen schiefen Blick des Unverständnisses anderer aushalten zu müssen. Wenn Jesus in die Nachfolge ruft, dann gilt kein Wenn und kein Aber, kein eigentlich schon, aber im Moment noch nicht. Nichts, aber auch gar nichts, und mag es noch so fromm und schön klingen, hat zwischen Jesus und dem Gerufenen Platz. Jesus fordert den ganzen Menschen heraus, auch wenn es schwerfällt. Ob es sich der zweite Mann vielleicht doch noch überlegt und alles stehen und liegen gelassen hat, um Jesus nachzufolgen? Wir wissen es nicht. Die dritte Begegnung. Wie der erste Mann kommt auch der dritte von sich aus auf Jesus zu und sagt Jesus, dass er ihm nachfolgen will. Aber anders als der erste nennt er gleich eine Einschränkung bzw. eine Bedingung. Er will erst Abschied nehmen von seiner Familie. Und wie dem zweiten Mann, der noch seinen Vater begraben wollte, so erwidert Jesus auch diesem Mann recht klar und für unser Gefühl vielleicht etwas schroff und abweisend: Keiner, der da die Hand legt, an den Pflug und zurückblickt, ist für das Reich Gottes geeignet. Bei Jesus kommt keine rechte Freude auf über den Mann, der ihm Jesus nur unter einer Bedingung nachfolgen will, und erscheint uns diese Bedingung auch noch so selbstverständlich und vielleicht ja sogar menschlich geboten. Würden wir es nicht genauso wie dieser Mann tun wollen? Ist es nicht geradezu normal, bevor man einen solchen Schritt wie dieser dritte Mann ins Auge fasst, sich von seinen Eltern zu verabschieden? Wäre alles andere nicht geradezu ungehörig? Damals, wo noch mehr als heute, gab es doch damals keine so einfachen Möglichkeiten, Angehörigen vielleicht per Handy von unterwegs mitzuteilen: Ich bin dann mal weg. Jesus stellt den Mann vor eine für uns allzu harte, eigentlich nicht nachvollziehbare Alternative: entweder deine Familie oder ich. Jesus will offensichtlich nicht, dass jemand ihm nachfolgt, der nicht mit ganzem Herzen dabei ist, der noch an andere Menschen und sei es an seine eigene Familie gebunden ist. Das scheint mir nicht leicht zu verstehen. Nur der, der sich wirklich ganz auf Jesus einlässt und nicht noch an andere Menschen gebunden ist, ist geeignet, ihm Jesus nachzufolgen. Wenn Jesus einen Menschen in die Nachfolge ruft, dann ist er im wahrsten Sinne des Wortes rücksichtslos. Wer ihm nachfolgt, darf nicht zurücksehen. Er darf nicht noch an alten Bindungen hängen, die ihn hindern, sich ganz auf Jesus einzulassen. Von diesen alten, unguten Bindungen will Jesus frei machen. Ob der dritte Mann nun Jesus nachfolgt, auch das wissen wir nicht. Das klingt ja alles theoretisch überzeugend, was Jesus da den drei Männern sagt. Aber ist das alles wirklich so konsequent, so kategorisch, so lebensfern, so uneinfühlsam gemeint? Wird denn nicht letztlich doch alles halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Kann Jesus nicht seine Forderung etwas menschlicher, etwas lebensnäher stellen? Nein, ich glaube, das kann er nicht. Die Worte, die Jesus den drei Männern sagt, sind so gemeint, wie er sie gesprochen hat. So konsequent, so bedingungslos, so rücksichtslos. Halbherzige Nachfolge gibt es für Jesus nicht. Jesus will den ganzen Menschen. Es gibt, so scheint mir, einen Schlüssel, das Dilemma zu lösen. Und der liegt in der Person Jesu selbst. Jesus geht es nie darum, Menschen neue Gesetze aufzuerlegen und neue Forderungen zu stellen, die sie überfordern. Jesus will Menschen keine neuen Lasten aufbürden, die sie erdrücken und unter denen ihnen die Puste ausgeht. Das hat Jesus in seinen Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern, den Schriftgelehrten und Pharisäern, immer wieder deutlich gemacht. Jesus lädt die Menschen ein, zu ihm zu kommen. Er sagt: Kommet her zu mir alle, die ihr ermüdet und belastet seid. Ich werde euch Ruhe schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Denn mein Joch ist angenehm und meine Bürde ist leicht. Jesus will Menschen, die zu ihm kommen und sich an ihn hängen, ihm nachfolgen, nicht durch einen neuen Leistungskatalog erdrücken und ihnen die Luft zum Atmen nehmen. Jesus will vielmehr die Menschen, die zu ihm kommen, von den Zwängen und Lasten, die sie zu tragen haben und die sie drücken, freimachen. Wenn Jesus Menschen ruft und sie einlädt, ihm nachzufolgen, so mag das Konsequenzen haben, die uns schwerfallen können. Jesus nachzufolgen hat seinen Preis. Aber Jesus sagt auch, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, wird es vielfältig wieder empfangen und das ewige Leben ererben. Armut, Verzicht oder Leid sind nicht das Ziel der Nachfolge. Sie mögen aber vielleicht der Preis sein. Aber ein Preis, der es wert ist, bezahlt zu werden. Jesus nachzufolgen ist nicht die Entscheidung, nur noch moralische Höchstleistungen zu vollbringen, sondern meint vielmehr, sich voll Vertrauen, ganz mit Haut und Haar auf Jesus einzulassen. Das mag und muss dann auch heißen, das, was uns festhält, was uns bindet und unfrei macht, sei es unser Kreisen um materielle Dinge, sei es unsere Sucht nach Ansehen, sei es unsere Abhängigkeit von unguten menschlichen Beziehungen, das zu verlassen und zu einem neuen, ungeteilten Leben aufzubrechen. Andernfalls ist es eben keine Nachfolge. Genau von diesen Bindungen, die uns festlegen und unfrei machen, will Jesus uns befreien. Dazu lädt er auch uns ein. Aber das eben auch mit der gleichen Rücksichtslosigkeit und Deutlichkeit, die er den Männern, von denen wir gehört haben, entgegenbringt. Jemandem zu folgen, hinterher zu gehen, ist eine Sache, die kann man nur ganz oder gar nicht tun. Das macht Jesus den drei Männern deutlich. Wenn ich mit dem, dem ich nachfolgen will, nicht auf Tuchfühlung bleibe, werde ich ihn aus den Augen verlieren. Für die Jünger Jesu war das mit der Nachfolge ja recht klar. Jesus hat sie gerufen, sie haben sich ihm angeschlossen, sind dem, der die Richtung vorgegeben hat, hinterhergelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben ihre Familien verlassen, Sicherheiten aufgegeben und haben mit ihrer Entscheidung das verständnislose Kopfschütteln ihrer alten Freunde und Familien geerntet. Jesus will, das haben wir gehört, den Menschen keine neuen Lasten auflegen und neue Gesetze aufstellen. Und so meint Nachfolge eben gerade nicht die Forderung, werdet wie ich, imitiert mich möglichst genau. Nachfolge heißt nicht nachmachen. Nachfolge kann und will kein Versuch sein, das Leben eines anderen und sei es das Leben Jesu selbst zu kopieren. Das wäre ein neues Gesetz, eine unerfüllbare Forderung. Nachfolge heißt vielmehr, sich an Jesus, an seinen Worten, seinen Verhaltensweisen, Gott und Menschen gegenüber zu orientieren, sich eine Richtung geben zu lassen. Unsere Welt, unsere Lebenswirklichkeit ist eine andere als die Jesu. Wir leben unter anderen Bedingungen, das können und sollen wir nicht ändern. Es ist jedenfalls für die meisten von uns nicht unser Auftrag, wie Jesus auf den staubigen Straßen Palästinas umherzuziehen und den Menschen vom anbrechenden Reich Gottes zu erzählen. Das wäre, zumindest ohne einen besonderen Ruf, ein Nachahmen, ein Versuch, Jesus zu imitieren und keine recht verstandene Nachfolge. Unsere Lebenssituation, unsere Familien und anderen Beziehungen, unser Beruf, unsere Heimat, all das ist zunächst der Rahmen und sind die Bedingungen, unter denen Jesus in seine Nachfolge ruft. Sie dürfen aber niemals der Maßstab der Nachfolge werden. Da, wo falsche Sicherheiten, die Sorge um unser Ansehen oder ungute menschliche Bindungen uns daran hindern, Jesus nachzufolgen, da sollen wir Konsequenzen ziehen. Das kann eben auch heißen, Beziehungen, die uns davon abhalten, uns an Jesus zu orientieren, aufzugeben, sie neu oder umzugestalten. Das kann heißen, materielle Sicherheiten, die uns binden und einengen, loszulassen. Das kann heißen, dass wir lernen, es auszuhalten, wenn Menschen über uns und unsere Maßstäbe und Einsichten den Kopf schütteln und uns für naive, weltfremde Phantasten halten. Solche wunden Punkte zu finden, die uns daran hindern, uns ganz auf Jesus einzulassen, das ist nicht ganz einfach. Unsere eigenen Augen haben oft gerade für diese Punkte blinde Flecken. Ich wünsche jedem von uns Menschen, die uns auf solche blinden Flecken aufmerksam machen. Und ich wünsche jedem von uns ebenso Menschen, die uns helfen, Schritte zu tun, um das aus dem Weg zu räumen, was uns hindert, uns ganz auf Jesus einzulassen. Bei den drei Männern, denen Jesus begegnet ist und die ihm nachfolgen wollen, beziehungsweise die Jesus in seine Nachfolge ruft, bleibt offen, ob sie sich wirklich ganz und gar auf Jesus einlassen. Uns wünsche ich, dass es nichts gibt, was uns davon abhält, weiter mit Jesus unterwegs zu sein oder uns ganz neu mit Jesus auf den Weg zu machen. Amen.